ARD. Marode russische Tanker, die mit ihren Ankern Daten und Stromkabel durchtrennen und am Ende den rostigen Bauch voll Öl manövrierunfähig vor unserer Küste treiben. Schon gruselig, oder? In vielen Medien heißt es, mit seiner sogenannten Schattenflotte versuche Russland, die Ölsanktionen des Westens zu umgehen und gefährde dabei die Sicherheit, Infrastruktur und auch die Umwelt Europas. Okay. Aber was soll denn das eigentlich sein, eine Schattenflotte? Von wie vielen Schiffen reden wir da und kann man denn dagegen nichts tun? Rechtlich? Militärisch? Das wollte mein Kollege Jörg Fuhl wissen und was er herausgefunden hat, das erzählt er uns heute hier wie immer in kompakten 10 Minuten. Übrigens, 10 Minuten Wirtschaft könnt ihr täglich überall hören, wo es Podcasts gibt, aber auch werbefrei in der ARD Audiothek. Ich bin Susanne Tappe und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hallo Jörg.
Hallo.
Wenn man das so liest und hört, russische Schattenflotte in der Ostsee, also vor unserer Haustür, dann kann man sich schon mal gruseln. Aber du hast dir ja gestern die Finger wund telefoniert, um die harten Fakten dazu zu recherchieren. Ich saß einen Schreibtisch weiter und habe das beobachtet. Das war gar nicht so einfach, oder?
Ja, also weil es einfach nicht so klar ist. Jeder versteht dann so ein bisschen was anderes drunter und es wird auch schon deutlich, wenn man mal guckt, wie viele Schiffe, wie viele Tanker da eigentlich dazugehören sollen zu dieser Schattenflotte. Die Europäische Kommission, die hat 79 Schiffe auf eine entsprechende Liste gesetzt. Die US-Behörden, die Amerikaner mehr als doppelt so viele, 183 und auch Greenpeace, das da sehr engagiert ist, die zählt noch ein paar mehr, 192. Und wenn man sich so durch die Zeitungen wühlt, dann stellt man fest, dass etliche Medien hier in Deutschland auch gleich von mehr als 1000 Schiffen sprechen.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Und 1000 ist wirklich gruselig, aber offensichtlich vielleicht auch übertrieben. Die Eventin, die gerade vor Sassnitz liegt, die soll ja so ein Fall sein. Die soll zur Schattenflotte gehören. Was spricht denn dafür?
Also zumindest Greenpeace listet sie namentlich Eventin in seiner Liste von 192 Schiffen dieser Schattenflotte. Auch etliche Medien sprechen davon einem eigentlich nicht mehr seetüchtigen Tanker. Und in der Tat muss man sagen, die Eventin, die war ja vor einer guten Woche von Russland aufgebrochen. Knapp 100.000 Tonnen russisches Rohöl an Bord, Kurs Ägypten. Das ist ein 18 Jahre alter Tanker, gut 270 Meter lang, also schon ein echter Trumm. Und Ende vergangener Woche dann, als die Eventim gerade an Rügen vorbeifuhr, da fiel der Strom aus und damit sind eben auch die Maschinen weg, sprich das Schiff manövrierunfähig. Aber die Frage ist ja, hätte die Eventim gar nicht fahren dürfen? Ist das so ein Tanker, von dem man hätte wissen müssen, dass sie gefährlich ist? Und da wird teilweise als Begründung dann das Alter genannt, Alter 18 Jahre, das sei doch uralt. Aber da muss man einfach sagen, das stimmt so nicht. Wenn ein Schiff ordentlich gewartet wird, dann sind 18 Jahre kein Problem. Und wenn man ins Register von DNV schaut, DNV, das ist eine große norwegische Schiffsklassifikationsgesellschaft, so eine Art weltweiter Schiffs-TÜV, dann wirkt die Eventin ziemlich sauber, muss man sagen. Erst frisch überprüft, hat alle möglichen Zertifikate von der internationalen Verhütung gegen Ölverschmutzung über Energieeffizienz bis zum Ballastwassermanagement. Also ja, ist ein russischer Tanker unter panamaischer Flagge mit einem Eigner aus den Emiraten, aber das heißt noch nicht unbedingt gefährlich.
Okay, aber warum zählen denn jetzt Greenpeace und ja nicht nur Greenpeace, sondern eben, du hast es genannt, ne, auch diverse andere Organisationen, die Eventin trotzdem zur Schattenflotte? Also was macht jetzt den Schatten aus?
Ja, also grau ist es irgendwie. Man darf da, glaube ich, keine scharfe Definition erwarten. Die Greenpeace-Liste, die versucht mal mit folgenden Kriterien, die sagt, das sind natürlich Schiffe, russische Schiffe, die Öl transportieren. Die sind überaltert, die haben technische Mängel, die haben zeitweise ihr Ortungssystem abgeschaltet und oder haben auch Ladung auf offener See, also in gefährlichen Manövern, an andere Schiffe übergeben, um eben zu verschleiern, was da passiert. Die Europäische Union und die G7, die ja Sanktionen gegen russisches Öl verhängt haben, die versuchen dieses schräge, fadenscheinige dieser Tanker vor allem am mangelnden Versicherungsschutz festzumachen. Nach internationalem Recht müssen Tanker ausreichend gegen Verschmutzung der Umwelt versichert sein. Und weil fast alle großen Schiffsversicherer in London und in der EU sitzen und russische Öltanker nicht mehr versichern, auch nicht mehr versichern dürfen, zieht man einfach den Umkehrschluss. Man sagt, die können ja gar keinen ausreichenden Versicherungsschutz mehr haben.
Okay, aber ausreichender Versicherungsschutz, was heißt das denn überhaupt? Also wenn jetzt so ein Öltanker in der Ostsee auseinanderbricht, kann man da ausreichend gegen versichert sein?
Nee, kann man im Grunde eigentlich nicht. Also Mindestsummen, sogenannte Mindestsummen sind geregelt in der Civil Liability Convention, heißt es. Das ist so ein Abkommen, das an der UNO aufgehängt ist. Ist auch ziemlich alt, schon vor mehr als 50 Jahren geschlossen. Und was die Summen betrifft, hat man das immer mal wieder angepasst, abgedatet. Die Versicherungssummen hängen an der Menge Öl, die so ein Tanker transportiert. Und das waren ja bei der Eventin knapp 100.000 Tonnen. Das wären dann knapp 50 Millionen Dollar Versicherungssumme. Havarie-Experten sagen, das reicht vielleicht, um die Küsten dann vom Öl zu säubern, wenn was passiert, aber niemals für die ganzen mittelbaren volkswirtschaftlichen Schäden, also die Häfen, die dann vielleicht wochenlang nicht mehr benutzbar sind, die unterbrochenen Lieferketten, alles, was da dran hängt, die seien eben ein Vielfaches höher. Man kann sich als Schiffseigner grundsätzlich natürlich auch höher versichern, auch im Milliardenbereich, tun auch viele, muss man sagen. Aber wenn so ein großer Tanker tatsächlich dann in der Ostsee auseinanderbräche, dann muss man sagen, decken das auch die allergrößten Versicherer nicht mehr.
Aber was heißt denn das jetzt eigentlich für die russischen Tanker? Also nehmen wir mal an, die wären nicht ausreichend versichert. Zum einen, weil man sich nicht ausreichend versichern kann, zum anderen, weil sie in London zum Beispiel keine Versicherung mehr kriegen. Dürfen die denn dann auch nicht mehr durch die Ostsee fahren? Also könnte man das kontrollieren und sagen, ihr habt hier gar nichts zu suchen, wir legen euch fest?
Ja, nein, also ist umstritten, muss man sagen. Wer kontrolliert es denn überhaupt, ob so ein Schiff versichert ist und wer sanktioniert es dann eben, wenn es nicht versichert ist? Die Finnen, die sind da ziemlich robust im Dezember vorgegangen, wenn man so will, mutig. Da gab es ja diesen Vorfall mit der Eagle S, auch so ein russischer Tanker. Da hat man vermutet, dass der Tanker über 100 Kilometer hinweg seinen Anker hat schleifen lassen über den Ostseegrund, um da absichtlich mehrere, vielleicht auch unabsichtlich, mehrere Unterseekabel kaputt zu machen. Und irgendwie haben die Finnen es geschafft, den Tanker in ihre Hoheitsgewässer zu locken und haben ihn dann, wie so einem Actionfilm mit Hubschraubern und Spezialeinheit und Abseilen, richtig geentert. Und seither liegt die Eagle S dort fest an der finnischen Küste. Allerdings muss man sagen, die Beschädigung der Kabel, wenn es denn überhaupt die Eagle S war, wofür aber einiges spricht, die Beschädigung ist auf hoher See erfolgt, nicht in finnischen Hoheitsgewässern. Und da ist es rechtlich nicht mal klar, ob so eine Beschädigung außerhalb der Hoheitsgewässer überhaupt hätte sanktioniert werden dürfen.
Okay, das ist also eine Sache mehr, die man erstmal klären muss. Was mich ja noch umtreibt, was ist denn überhaupt mit dem Öl? Also dürfen die Russen mit den alten Tankern diese Ölsanktionen, die es ja gibt, umgehen?
Also die Sanktionen von EU und G7, die sind ja nicht so ganz hart, die sind ein Kompromiss, also absichtlich ein Kompromiss. Russische Tanker dürfen EU-Häfen nicht mehr anlaufen und für russisches Öl darf woanders in der Welt höchstens 60 Dollar pro Barrel bezahlt werden. Man will damit verhindern, dass die Russen ihre Kriegsmaschine mit dem Ölexport finanzieren, ohne aber, und das ist der Punkt, ohne die Weltwirtschaft in einen Ölschock zu treiben. Und ja, russische Tanker, Öltanker löschen ihre Ladung in der Tat nicht mehr in westlichen Ländern. Jetzt müssen sie ziemlich weite Umwege durch die halbe Welt in Kauf nehmen, um ihr Öl dann mit Preisabschlag in China, Indien, Ägypten zu verkaufen. Also unterm Strich, diese Sanktionen funktionieren so ein bisschen. Russland nimmt über sein Öl mit Sicherheit weniger Geld ein als früher, aber halt immer noch genug. Laut Pentagon entsprechen die russischen Öleinnahmen in etwa den russischen Kriegsausgaben.
Aber immerhin macht sich die EU nicht mehr an russischem Öl die Hände schmutzig?
Ja und nein. Also wenn Russland sein Öl über die Ostsee, sagen wir, nach Indien verschifft und es dort in Raffinerien, die da zum Teil auch wieder den Russen gehören, zu Benzin, Diesel oder Kerosin verarbeitet, dann kann es ja den Indern niemand verbieten, diesen Treibstoff auf dem Weltmarkt dann zum Beispiel auch nach Deutschland zu verkaufen. Das heißt, er kommt über Umwege auch wieder hierher, wenn auch, muss man sagen, viel weniger als früher. Also das eine ist das Öl. Da soll auch nach westlichem Willen immer noch einiges auf den Markt kommen, damit die Weltwirtschaft nicht leidet. Das andere wäre ja Spionage, Sabotage. Die würde man natürlich gerne komplett verhindern. Aber dazu müsste man das internationale Seerecht eben sehr, sehr robust auslegen. Und das ist letztlich die Machtfrage. Wie viel traut sich, sagen wir mal, eine deutsche Korvette, wenn da ein russischer Öltanker von einem russischen Kriegsschiff begleitet wird?
Also wie immer, alles nicht so einfach, alles kompliziert. Vielen Dank für die Aufklärung, Jörg.
Sehr gerne.
Wie geht es nun weiter? Laut dem Magazin Spiegel haben sich die Ostsee-Anrainerstaaten darauf geeinigt, dass sie Kontrollen durchführen wollen. Nur wie die konkret aussehen sollen, das ist noch offen. Schwer vorstellbar, dass, wie Jörg es beschrieben hat, eine deutsche Korvette einen russischen Tanker aufhält und dann die Schiffspapiere nebst Versicherungsschein verlangt. Schließlich sind die NATO-Staaten ja bemüht, Provokationen Russlands zu vermeiden, einfach um eine weitere Eskalation zu verhindern. Spannende Fragen auf jeden Fall. Wir bleiben dran und erzählen es euch, wenn es Neues gibt. Abonniert 10 Minuten Wirtschaft doch einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr und empfehlt uns auch gerne weiter. Ich bin Susanne Tappe und ich bedanke mich fürs Zuhören.